In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der erste Brief des Apostels Paulus an Timotheus gehört zu den weniger bekannten Schriften des Neuen Testaments. Die allermeisten haben schon etwas von dem Römerbrief gehört oder von den beiden Korintherbriefen. Also von den Briefen an die Christen in Rom oder in der griechischen Hafenstadt Korinth. Die Briefe wurden durch Boten zu ihren Empfängern gebracht und dort im Gottesdienst vorgelesen. An die Römer hatte Paulus geschrieben, noch bevor er selbst wahrscheinlich dann als Gefangener nach Rom gekommen war. Und am Ende des Römerbriefs bestellt er Grüße von seinem Mitarbeiter Timotheus. Die Korinther kannten Paulus, weil er mehr als ein Jahr in ihrer Stadt verbracht hatte. Und im ersten Korintherbrief kündigt er einen Besuch dieses Timotheus bei der Gemeinde von Korinth an. Und am Ende des zweiten Korintherbriefs nennt er den Timotheus sogar als eine Art zweiten Absender des Briefes. Und ganz ähnlich im Philipperbrief, im Kolosserbrief und in den beiden Thessalonicher Briefen. Dort heißt die Überschrift jeweils sinngemäß: Paulus, Apostel Jesu Christi und Timotheus an die Gemeinde so und so. Und an diesen Timotheus schreibt Paulus nun einen Brief. Er wendet sich also nicht an eine ganze Gemeinde, sondern an eine einzelne Person. Wahrscheinlich den Leiter einer Gemeinde. Und anfangs erwähnt er, dass er Timotheus in Ephesus zurückgelassen habe, um dort gegen falsche Lehren zu kämpfen. Timotheus scheint also etwas gewesen zu sein wie der Pfarrer oder der Bischof von Ephesus. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Empfänger den Brief nicht einfach für sich behielt, sondern seiner Gemeinde vorlesen ließ, dann haben wir mit dem ersten Timotheusbrief zugleich so etwas wie einen zweiten Epheserbrief. Doch alles das wird seit langem in Zweifel gezogen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Paulus nicht der Verfasser. Und der Brief richtete sich weder an Timotheus noch an die Gemeinde von Ephesus. Der Brief ist, wenn Sie so wollen, eine Fälschung. Die Bibelwissenschaft spricht von Pseudepigraphie. Irgendjemand, ein unbekannter Autor, eine unbekannte Autorin, bedienen sich des Namens des Paulus, schreiben an irgendjemanden in der Hoffnung, dass durch diesen Namen Paulus ihren eigenen Worten mehr Gewicht zukommt. Pseudepigraphie war in der Antike kein ungewöhnliches Verfahren. Man gab sich als eine bekannte, als eine berühmte Persönlichkeit aus und benutzte gewissermaßen die Autorität des anderen. Dass es sich bei dem Timotheusbrief um Pseudepigraphie handeln dürfte, ergibt sich aus dem Inhalt des Briefes. In dem Brief ist viel von der Ordnung der Gemeinde die Rede. Da geht es um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, um die Rolle des Bischofs und der Diakone, um die Versorgung der Witwen und um die Aufgaben der Priester. Doch nach allem, was wir wissen, gab es zur Zeit des Paulus und in der Urgemeinde eine derart differenzierte Struktur von Ämtern und Ordnungen noch überhaupt nicht. Etwa die heute geläufige Ordnung der Weihegrade, Diakonat, Priestertum, Bischofsamt ist frühestens in der zweiten oder dritten Generation, also unter den Nachfolgern der Apostel, entstanden. In dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, geht es um die Ordnung des Gottesdienstes. Wahrscheinlich denken Sie sich nichts Besonderes dabei, wenn es da heißt, ich fordere auf zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitten und Danksagung. Und zwar für alle Menschen. Daran ist erst einmal nichts auszusetzen. Und auch nicht an dem, was dann als Grund genannt wird, warum wir bitten und beten sollen für alle Menschen. Nämlich, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Ein rechtschaffenes und gleichzeitig friedliches Leben, das wünscht sich jeder. Und trotzdem, das will so gar nicht passen zu dem, was Paulus selbst erlebt hat. Das macht man sich leicht klar, wenn man vergleicht diese Zeilen aus dem 1. Timotheusbrief etwa mit dem, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Da beschreibt er nämlich seinen Dienst, sein Leben als Apostel. Und zwar als eines in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten und durch Fasten. Und ein paar Zeilen weiter heißt es, wir, also die Diener Christi, wir gelten als Betrüger, wir werden verkannt, wir sind wie Sterbende, wir werden gezüchtigt, uns wird Leid zugefügt, wir sind arm. Wie passt eine solche Litanei des Elends zu dem Wunsch nach einem ungestörten und ruhigen Leben? Auf der einen Seite der kämpferische Apostel Paulus und auf der anderen Seite das Idyll von Behaglichkeit und Bequemlichkeit. Der Exeget Martin Dibelius kommentierte in den 1930er Jahren diesen Abschnitt aus dem Timotheusbrief als die Schilderung des Ideals christlicher Bürgerlichkeit. Ein behagliches und ruhiges Leben, christliche Bürgerlichkeit. Im Philipperbrief war noch davon die Rede, dass unser Bürgerrecht, also unsere Heimat im Himmel sei. Im Timotheusbrief klingt es eher so, als müssten wir uns im Diesseits einrichten. Aber nach allem, was wir wissen, war das in der Urgemeinde anders. Paulus und die ersten Christen glaubten nicht nur an Jesus als den jüdischen Messias, sondern sie gingen außerdem davon aus, dass dieser Jesus, dieser Messias, nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt bald wiederkommen würde und dass dann die Welt enden und das jüngste Gericht beginnen würde. Die Fachleute sprechen von Naherwartung der unmittelbaren Wiederkunft Jesu. In einer umstrittenen Stelle des 1. Korintherbriefs geht Paulus so weit, dass er die Gläubigen auffordert, nicht zu heiraten. Und aus dieser Stelle spricht nicht so sehr die Hochachtung für die Lebensform des Zölibats, als die einfache Überlegung, dass es sich gar nicht mehr lohnt, ein Eheleben zu beginnen, weil eben die Welt bald enden und das jüngste Gericht beginnen wird. Von dieser Naherwartung ist im 1. Timotheusbrief nichts mehr zu spüren. Vielmehr scheint sich die Gemeinde in ihrem Umfeld eingerichtet zu haben. Auch von einer Bedrohung oder einer Verfolgung der Christen ist wenig zu merken. Sie können ihrer Arbeit nachgehen und ihre Religion ausüben, wie es ihnen beliebt. Darin gleicht die Situation der Adressatinnen und Adressaten des Timotheusbriefes unserer eigenen Situation. Kaum jemand von uns wird davon ausgehen, dass die Welt morgen zu Ende geht und das jüngste Gericht beginnt. Allenfalls ängstigen uns Vorstellungen von irgendwelchen menschengemachten Katastrophen. Und auch unsere Ausübung der Religion ist durch niemanden eingeschränkt. Also, die Naherwartung ist gewichen dem Gedanken eines Lebens im Diesseits und der Hoffnung auf ein solches Leben in Rechtschaffenheit und Frieden. Und dann klingt es fast so ein bisschen wie eine Kompensation oder ein Tauschgeschäft, wenn dann aufgefordert wird zum Gebet für alle Menschen. So nach dem Motto, wir beten für euch und ihr lasst uns in Ruhe. Es könnte etwas Anbiederndes oder etwas Unterwürfiges haben, wenn dann betont wird, dieses Gebet für alle Menschen solle sich richten, vor allem für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. In der damaligen Welt waren die Christen eine Minderheit und diejenigen, von denen sie beherrscht wurden, waren Heiden. Aber natürlich hatte das Verhalten und hatte das Handeln dieser Herrschenden einen Einfluss auf das Leben der Gemeinde. Und die Tradition der Fürbitte für die Regierenden hat sich seitdem beibehalten. In der allgemeinen Messordnung heißt es, in der Eucharistiefeier solle Fürbitte gehalten werden, erstens für die Kirche, zweitens für die Regierenden und das Heil aller Menschen, drittens für die Notleidenden und viertens für die Gemeinde vor Ort. Daran sehen Sie übrigens, dass man das Gebet für die Regierenden nicht einfach ausspielen darf gegen das Gebet für die Benachteiligten. Also der Timotheusbrief fordert auf zu dem Gebet für die Regierenden. Aber die christliche Bürgerlichkeit, das Ideal christlicher Bürgerlichkeit, endet nicht einfach an dieser Stelle. Man könnte das Ideal jetzt so fortschreiben, dass man sagt, jenseits des Gebetes geht es eben auch um ein ungestörtes und ruhiges Leben, um Anpassung und Unterwürfigkeit. Wer nicht aufmuckt, bekommt auch keinen Ärger, und den Herrschenden sind solche, die nicht aufmucken, ohnehin lieber. Man kann das Ideal christlicher Bürgerlichkeit aber auch ganz anders lesen, als die Erinnerung und das Bewusstsein dessen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mitverantwortlich sind für das, was im Staat und in der Gesellschaft geschieht. Das werden selbst die zugeben, die sonst immer schnell schreien, die Kirche ist keine Demokratie. Wir sind mitverantwortlich für das, was diejenigen tun, die uns beherrschen. Im Timotheusbrief heißt es als Begründung für die Fürbitte, Gott wolle, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt nicht, wir sollen für die Regierenden und die Politikerinnen beten, damit dann die Politikerinnen und die Regierenden gerettet werden. Und es geht auch nicht darum, dass die frommen und rechtschaffenen Christen plus die Regierenden gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, umfasst alle Menschen, Männer und Frauen, Junge und Alte, Staatsbürger und Fremde, alle, auf deren Leben das einen Einfluss hat, was die Regierenden, was die Machthabenden und Herrschenden tun. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das soll die Richtschnur sein unseres Bittens und Betens. Dass alle Menschen gerettet werden, das sollte die Richtschnur sein des Handelns derjenigen, die Macht haben über andere. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das sollte aber auch die Richtschnur sein, wenn wir die Wahl haben, wem die Macht über andere anvertraut wird. Amen.